Über diesen Spanien-Grand Prix wird noch lange diskutiert werden. Schmidti und ich haben es gestern schon auf dem Rückweg von Barcelona gemacht. McLaren hat zwar einen Doppelsieg geholt mit Oscar Piastri und Lando Norris, aber natürlich hat jeder über das Manöver von Max Verstappen gegen George Russell in Kurve 5 nach dem Safety Car Restart gesprochen. Schmidti, die alles entscheidende Frage, war das Absicht von Max Verstappen?
Also ich würde nicht sagen, dass es direkt Absicht war, dass er jetzt in diese Kurve reingefahren ist mit dem Vorsatz, dem Russell ins Auto zu fahren. Er war natürlich aufgeheizt durch die ganze Vorgeschichte. Er hatte harte Reifen drauf, die nicht funktioniert haben nach dem Restart. Es gab ja schon in Kurve 1 einen Gerangel, wo er dann durch den Notausgang musste. Das Team hat ihm gesagt, dass er den Platz hergeben. Ich glaube, sein Plan war, er wollte Russell kurz den Vortritt lassen, was er auch gemacht hat. Russell war auf so eine Dreiviertelwagenlänge vorne beim Einlenken in Kurve 5. Und dann ist er halt natürlich so schnell wie möglich wieder aufs Gas gegangen, um quasi, ich habe den Zweck erfüllt oder die Bitte erfüllt, aber versuche gleich wieder die Position zurückzuholen. Und mit den harten Reifen ist das Auto also mehr oder weniger geradeaus gefahren und ist ihm dann reingefahren. Er hat sicher billig in Kauf genommen. Eine volle Absicht würde ich ihm dann nicht unterstellen. Ich glaube, das hätten die Sportkommissare auch anhand der Daten gesehen, wenn er jetzt gar nicht eingelenkt hätte oder so. Er hat schon versucht, die Kurve zu kriegen. Es hätte ihm natürlich klar sein müssen, dass Russell auf der Rennlinie da viel, viel stärker einlenkt als er. Also wenn es eine volle Absicht gewesen wäre, dann hätten wir ihm eigentlich 4 Strafpunkte geben müssen und dann wäre er schon fällig gewesen für Montreal.
Das wollten wir jetzt eben gerade mit der Rennsperre, wollte ich gerade ansprechen. Glaubst du, er hat sich nur entschuldigt? Er hat sich ja dann auch entschuldigt am Montag nach dem Rennen. Glaubst du, er hat sich nur entschuldigt, um so ein bisschen gute Stimmung bei den Sportkommissaren für die Zukunft zu machen, weil er jetzt eben nur noch einen Punkt von der Rennsperre entfernt ist? Weil eigentlich ist es ja eher untypisch für ihn, dass er sich hinstellt und sagt, oh, das war jetzt hier ein großer Fehler.
Ja, ich glaube schon, weil ich glaube, er weiß, dass er fällig ist. Ich meine, dieser eine Punkt, der Strafpunkt, der ihm da jetzt noch fehlt, den hat man gleich mal durch irgendeinen Blödsinn auf der Rennstrecke. Da muss man jetzt noch nicht mal irgendwas absichtlich machen. Das geht also unheimlich schnell. Und wenn er den bekommt, dann setzt er eben ein Rennen aus und dann ist die WM eigentlich schon fast gelaufen. Ich meine, er hat ja jetzt schon auf Piastri 24 Punkte verloren durch diese Aktion. Und ich glaube, da wollte er eben einfach zeigen, hey Leute, es tut mir leid, was ich da gemacht habe. Er hat das Wort Absicht ja eh nicht in den Mund genommen bei seiner Entschuldigung. Aber trotzdem, er muss da schon ein bisschen aufpassen, weil sonst erwischt sie ihn. Und selbst wenn dann am 30. Juni ein paar Punkte gestrichen werden, ist er immer noch im gefährlichen Bereich. Und das bis in den August hinein. Also das geht ja weiter. Also es ist nicht so damit getan, jetzt überstehe ich mal die beiden nächsten Grand Prix in Kanada und Österreich. Dann werden wir wieder ein paar Punkte abgezogen. Er bleibt dann immer noch im kritischen Bereich.
Magst du mal kurz noch mal erklären, für alle, die es nicht wissen, mit dem 30. Juni, warum gerade eigentlich am 30. Juni, wie das mit den Strafpunkten genau funktioniert?
Da verliert er eben Strafpunkte, die er vor einem Jahr kassiert hat. Es werden immer nur die letzten 12 Monate gezählt. Und dann eben mit Ablauf der 12 Monate verliert er alle die Punkte, die er gerade vor einem Jahr gekriegt hat.
Wie fandest du denn die Strafe? Er hat 10 Sekunden gekriegt, ist bis auf Platz 10 zurückgefallen. War das angemessen?
Ja, würde ich schon sagen. Ich meine, 10 Sekunden ist ja neuerdings die normale Strafe. 5 Sekunden gibt es kaum noch. Da muss es dann schon mildernde Umstände geben. Die waren hier sicher nicht gegeben. Ich glaube, die 3 Strafpunkte haben ihm mehr wehgetan als die 10 Punkte. Jetzt natürlich war das ein Haufen. Er hat ja dann 6 Plätze, glaube ich, verloren dadurch. Das sind ein Haufen Punkte, die ihm da weggegangen sind. Aber wie gesagt, wenn er da 4 Strafpunkte kriegt, dann setzt er ein Rennen aus. Dann hat er das Rennen auch noch verloren. Also für ihn war es im Endeffekt besser so. Und ich glaube, das war durchaus angemessen.
Vielleicht gehen wir noch mal kurz darauf ein, warum er überhaupt so auf der Palme war. Er musste ja dann mit harten Reifen rausfahren und dieser Restart oder diese Restart-Phase, die lief für ihn eigentlich nicht so richtig gut. Kannst du noch mal erklären, was da eigentlich alles passiert war, warum er dann eigentlich so einen Kragen hatte?
Ja, also wie gesagt, die harten Reifen, das war natürlich erzwungen durch die Strategie von Red Bull. Aber kann man jetzt Red Bull keinen großen Vorwurf machen. Auch Verstappen kann es nicht, weil die Strategie wird vor dem Rennen abgesprochen. Das war von vornherein klar, wir fahren 3 Stopps. Das heißt natürlich, das sind dann schon mal 4 Stints. Er hatte einen harten Reifen, er hatte einen Medium-Reifen und er hatte 4 Satz Softreifen. Einer davon neu, die anderen gebraucht. Jetzt könnte man sagen, ja, aber dann ist doch noch ein Softreifen da, wenn er 4 Satz hat, also ein Gebrauchter. Das ist aber genau der Satz Reifen gewesen, mit dem er schon in die Startaufstellung gefahren ist. Das ist in der Regel dieser Satz Reifen, mit dem die Fahrer in die Startaufstellung fahren. Also die Runden fahren ja meistens so 2, 3, 4 Runden, je nach Spritverbrauch, bis sie dann am Startplatz ankommen, weil sie dann nochmal die Balance checken wollen. Das sind meistens die mit Abstand schlechtesten Reifen im ganzen Kontingent. Also der hatte dann schon mal eine richtig harte Qualifikationsrunde drauf, unter Umständen auch in irgendeinem freien Training schon gefahren. Und die will man in der Regel überhaupt nicht fahren. Also der wäre wahrscheinlich noch schlechter gewesen als der harte Satzreifen, der ihm dann nur noch übrig blieb. Jetzt ist klar, Verstappen hat vielleicht jetzt da gar nicht den Überblick, was da jetzt noch für Reifen da sind. Und der war natürlich am Anfang hatte der Zorn gehabt. Es war dann logisch, dass er beim Restart massiv benachteiligt ist gegenüber denen, die Softreifen hatten. Ich glaube, die McLaren-Fahrer haben ihm da ein bisschen einen Streich gespielt. Die haben relativ früh runtergebremst, als das Safety Car sich entfernt hat, sind dann extrem langsam gefahren. Er wäre beim Aufwärmen fast in den Norris gekracht. Also das lief dann auch noch schlecht. Dann hätte er das Auto um ein Haar in der Zielkurve verloren. Ich würde mal sagen, das war der Safe des Jahres. Also dass er dieses Auto noch holt, war unglaublich. Dass normalerweise biegt man da nach rechts in die Boxenmauer oder in die Leitplanke ab und dann gibt es ein richtiges Gemetzel. Also das war schon eine starke Leistung. Und dann überholt ihn logischerweise der Leclerc auf der Zielgeraden, auch mit Feinkontakt. Dann kommt noch dieser Russell, der nicht sein bester Freund ist und bedrängt ihn da in der ersten Kurve. Ich glaube, der war einfach auf 180 und der Rest ist dann aufgrund dessen passiert.
Ja, es war ja eigentlich auch die Vorgeschichte die, dass man Verstappen aufgefordert hat von der Box aus, er soll den Russell vorbeilassen. Denkst du, dass Red Bull da überreagiert hat, also dass das vielleicht zu vorschnell war?
Ja, das war gewiss vorauseilender Gehorsam, aber Red Bull und Verstappen, das sind ja gebrannte Kinder. Also die wurden ja schon oft bestraft. Und ich glaube, Red Bull, man kann in der Schnelle der Zeit gar nicht feststellen, wer hatte jetzt da recht. War das okay von Verstappen, der ja durch die Kollision und den Russell, der sich da innen reingedrängt hat, nach außen gedrückt wurde. Und er wollte ja dann eigentlich die Kollision vermeiden und ist in den Notausgang. Da war es extrem schwer, innerhalb von, was hatten die Zeit, 10, 15 Sekunden vor den nächsten Kurven festzustellen, hatte der Russell die Nase genügend weit vorne, dass Russell im Recht war. War das nicht der Fall? Wer hat da wen abgedrängt? Es gab ja mildernde Umstände. Die Sportkommissare im Nachhinein, es gab ja noch eine Untersuchung wegen diesem Fall auch, der wurde erst nach dem Rennen behandelt und die Sportkommissare haben gesagt, nee, das ist verlangt keine weitere Aktion. Es war rechtens von Verstappen in den Notausgang zu fahren. Er wurde von Russell da reingedrängt und dann darf er auch die Position vor ihm behalten. War natürlich blöd aus Sicht von Red Bull, aber wenn sie es nicht machen, kriegt er eben auch diese 10 Sekunden. Also wie gesagt, da kann man jetzt, glaube ich, Red Bull schlechten Vorwurf machen. Vielleicht hätte man sagen können, okay, warten wir noch 3, 4 weitere Kurven, aber man schaut sich das in der Schnelle nicht an. Man braucht ja dann auch eine Zeitlupe, man braucht die Kamera von oben, wer ist da wie positioniert, um als Team eine Entscheidung zu treffen. Ja, lass den wieder vorbei, wir kriegen wahrscheinlich eine Strafe oder nicht.
Ich war ja danach bei der Medienrunde von Christian Horner. Er hat gesagt, ja, man würde sich wünschen, dass die Schiedsrichter, die Rennleitung einfach sagt, ja, macht weiter oder gibt den Platz her. Warum ist es nicht so ganz realistisch? Wir haben ja danach noch darüber geredet, dass es eigentlich eine Forderung ist, die jetzt schwierig ist.
Wäre natürlich wünschenswert, aber es geht nicht, weil der Rennleiter natürlich auf das Urteil keinerlei Einfluss hat. Er kann höchstens sagen, hey Leute, zu den Sportkommissaren, da war irgendwas, es kommt mir komisch vor, aber das ist auch alles. Die Entscheidung treffen die Sportkommissare. Das heißt, eigentlich müssten dann die Sportkommissare dem jeweiligen Team sagen, besser, gib den Platz wieder her. Aber das sind ja auch 3, 4 Leute, die da entscheiden müssen, haben vielleicht zwei eine ganz andere Meinung. Die können das vielleicht auf die Schnelle auch nicht sehen. Und sie handeln ja nur schnell, wenn es ganz offensichtlich ist. In diesen zweifelhaften Fällen, eben gerade wie in Kurve 1, lassen sie ja dann Zeit bis nach dem Rennen. Also insofern ist es nicht immer handhabbar. Und dann würde, wenn sie es bei einem machen, würde das nächste Team sagen, warum habt ihr uns nicht vorgewarnt? Warum habt ihr uns nicht gesagt, macht euch keine Sorgen, da gibt es keine Strafe oder macht euch Sorgen und lasst ihn mal wieder vorbei.
Ja, ich glaube, es soll ja vermieden werden, dass da ständig rumdiskutiert wird am Funk. Mhm. Hatten wir ja schon mal den Fall, genau. Ist es ein Fehler gewesen, dass Red Bull eine Drei-Stopp-Strategie angepeilt hat oder eine Drei-Stopp-Strategie durchgezogen hat im Vergleich zu McLaren, die auf 2 Stopps waren?
Also wenn es jetzt zum Schluss kein Safety Car gegeben hätte, wäre es sicher kein Fehler gewesen, weil Verstappen wäre Dritter geworden, mehr war nicht drin. McLaren war einfach überlegen, das muss man so anerkennen. Es sah zwar zeitweise so aus, als könnte der Verstappen die da ein bisschen ärgern. Sogar Stella hat gesagt, wir hatten ein paar Mal Momente im Rennen, haben uns gedacht, der ist aber stärker, als wir uns gedacht haben. Aber sind wir mal ehrlich, durch diese Dreistopp-Strategie und den Versatz der Boxenstopps, und sie hatten dann ja teilweise andere Reifen, natürlich hat der Verstappen hin und wieder gut ausgesehen gegen die anderen, hat denen da richtig Zeit abgenommen. Aber dann, als seine Reifen wieder älter wurden, die McLaren wieder frischere Reifen drauf haben, hat das Pendel wieder umgeschlagen. Also im Prinzip hatten sie keine Chance. Sie haben mit Dreistopp halt irgendwas versucht, in der Hoffnung, dass was zu ihren Gunsten passiert. Aber es ist natürlich genau zu ihren Ungunsten passiert. Der Safety Car kommt zum dümmsten Moment. Wenn das eher kommt im Rennen, ist es vielleicht gut für Red Bull. Das kann ja auch passieren. Kann man nie einkalkulieren. Das Risiko mussten sie gehen. Sie sind auch beim Monaco-Rennen ein Risiko gegangen und haben voll drauf gesetzt, dass zum Schluss eine rote Flagge kommt, also ein Abbruch. Dann hätte Verstappen gewonnen. Also man sieht, Red Bull steht da ein bisschen mit dem Rücken zur Wand und muss sich solche Aktionen überlegen, um überhaupt eine Chance gegen diese McLaren zu haben.
So geht es ja so ein bisschen dem ganzen Feld, dass man sich irgendwie erhofft, eine Chance gegen McLaren zu haben. Jetzt war das Thema Frontflügel sehr präsent in Barcelona. Es gab jetzt diese strengeren Frontflügeltests. Aber eigentlich hat sich jetzt das Kräfteverhältnis nicht wirklich verschoben, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also wenn überhaupt, kann man sagen, McLaren ist eher noch überlegener. Wobei das sicher nicht mit dem Frontflügel zu tun hat, sondern eher mit der Strecke. Vielen Autos im Feld liegen diese langgezogenen Kurven nicht. Ob das jetzt schnelle oder langsame Kurven sind, diese langen Radien, da braucht man im Auto, das aerodynamisch stabil ist, dass, wenn die Vorderräder lange eingeschlagen sind, nicht zu viel an Strömung verliert und damit Abtrieb. Oder wenn das Auto rollt um die Längsachse. Und da ist der McLaren einfach absolute Spitze. Und wir müssen ja mal sehen, die hatten im Qualifying, hatte Piastri einen Vorsprung von 0,3 auf Verstappen, Russell, die ja die gleiche Zeit fuhren. Das ist wahnsinnig viel, wenn man bedenkt, dass im Q1 die ersten 20 um 0,834 Sekunden getrennt waren. Also das ist ja schon mal mehr als ein Drittel von dieser Zeit. Also das zeigt, wie überlegen das Auto ist. Und auch hinten im Feld muss man sagen, natürlich gab es so ein paar Ausreißer. Williams und Haas waren schlechter als sonst. Sauber, Alpine und auch Aston Martin waren besser als sonst. Bei den letzten drei genannten würde ich sagen, das waren die Upgrades, die kürzlich gekommen sind. Und bei den anderen beiden, das war streckenspezifisch. Und sowohl Ayao Komatsu als auch James Wallace haben schon vor der Veranstaltung gesagt, Leute, das wird für uns hier ein kritisches Rennen.
Du hast Sauber gerade schon kurz angesprochen, Nico Hülkenberg, Fünfter geworden, sensationell. Der hat ja schon gesagt, er glaubt, sie haben von der Frontflügelgeschichte tatsächlich ein bisschen profitiert. Wie viel war Rennglück, wie viel waren die Upgrades und welche Upgrades hatten sie eigentlich genau?
Ja, nochmal kurz auf den Frontflügel, weil du sagst, das mag sein, dass es da einige im Feld gab, die mit dieser Verbiegerei da nie richtig klargekommen sind. Und da hat wahrscheinlich Sauber mit dazugezählt. Die haben dann vielleicht relativ zu denen, die es ein bisschen besser konnten, zum Beispiel Alpine, jetzt wenn wir auf das Mittelfeld schauen, haben die ein bisschen aufgeholt. Aber ich glaube, hier bei Sauber, dieser Fortschritt, und das hat man ja gesehen schon am Freitag in dem Long Run, also der war schon von der Zeit her sehr gut, der war extrem konstant und das bei diesen extremen Bedingungen, die wir hatten, Asphalttemperaturen bis zu 50 Grad, da war eine Runde wie die andere bei Hülkenberg und da hat man schon gesehen, das Auto muss jetzt berechenbarer sein, sonst legt der so einen konstanten Long Run nicht auf die Bahn. Und das haben die Fahrer ja dann auch gesagt. Das Auto hat nicht viel mehr Abtrieb als vorher, aber der Abtrieb, den sie haben, der ist jetzt stabil. Und so kann man da natürlich dann auch so fahren, dass man die Reifen schont. Das ist ja das Nächste. Das geht ja Hand in Hand. Das sind eigentlich zwei Vorteile, die man hat. Und bei Hülkenberg 6 und Platz, muss man sagen, der war von Anfang an in den Punkteringen, hat natürlich eine gute Startrunde gehabt, hat da 4 Positionen gewonnen, das war sicher der Schlüssel. Aber dann war er immer in den Punkteringen und er hat im Prinzip nur einen Platz geschenkt gekriegt, das war die Strafe von Verstappen. Aber er hat Hamilton auf der Strecke überholt, er hat Hadjar auf der Strecke überholt. Er hatte natürlich das Glück, was sein Pech in der Qualifikation war, er fiel ja im Q1 schon raus, hatte 3 frische Satz Soft, das hat sonst keiner gehabt. Der konnte dann zum Schluss, und er war der Einzige, ja. Mit Sainz, aber Sainz war zu weit hinten. Der Einzige, der einen frischen Satz Soft hinten raus hatte, die anderen waren ja alle schon angefahren, die Garnituren der anderen Fahrer. Und das war natürlich schon ein Vorteil. Und er hat sich ja sofort an Hadjar vorbeigesetzt, dann auch noch an Hamilton. Aber egal, das gehört zum Paket dazu. Und auch auf eine Runde ist er Sauber besser geworden. Wenn man sich das anschaut, Bortoleto war 12. sein bester Startplatz. Er hat ein bisschen Pech gehabt, ist ja in der Startrunde hinter Hülkenberg gefallen und hat dann zum Schluss, hat man bei Sauber entschieden, nee, wir lassen ihn draußen auf der Strecke. Die Reifen waren ja noch relativ frisch bei ihm. Er war der Letzte, der vor dem Safety Car noch gestoppt hatte. Es hat ihm eine Position erstmal gebracht, aber er hat dann auch wieder eine verloren und er konnte sich gegen Alonso nicht wehren, der auch neue Reifen drauf hatte. Aber ganz klar, also Sauber hat einen Schritt gemacht. Die sind jetzt im Mittelfeld angekommen und in der Lage, wenn alles gut läuft am Wochenende, aus eigener Kraft in die Punkte zu fahren. Und ich glaube, das wird auch auf die anderen Strecken zutreffen, weil Barcelona ist ja so eine Art Strecke, wo man sagt, wer da gut abschneidet, der ist eigentlich auch anderswo einigermaßen gut bei der Musik.
Haben Sie eigentlich gerade so im richtigen Moment jetzt die Kurve bekommen. Das sieht man jetzt ja auch daran, die konnten ja ihr Glück auch kaum fassen. Also jeder war so bei Sauber so gefühlt total im Freudentaumel. Sie haben Alpine und Aston Martin jetzt auch in der Konstrukteurs-WM überholt. Denkst du, das ist jetzt wirklich auch schon ein wichtiges, gutes Signal für Audi?
Ja, das ist ein gutes Signal für Audi, weil Sauber gezeigt hat, man kann ein Problem lösen. Sie hatten das gleiche Problem schon das ganze letzte Jahr und haben dann im letzten Upgrade letztes Jahr schon mal einen ordentlichen Schritt gemacht. Führte dann auch in Katar zu den ersten und einzigen WM-Punkten. Und Hülkenberg meinte nach dem Test in Abu Dhabi, das Auto ist gar nicht so schlecht, auf dem kann man aufbauen. Und dann war ja die Enttäuschung riesengroß, dass sie eigentlich wieder mit dem gleichen Problem anfingen, die sie fast das ganze letztes Jahr hatten. Und da war dann schon der Verdacht, naja, vielleicht wissen die nicht so richtig, was sie tun. Und haben halt dann meinen Glückstreffer gelandet mit diesem letzten Upgrade da 2024. Aber jetzt glaube ich, jetzt hat man so den Dreh raus. Man hat jetzt verstanden, warum das Auto vorher schlecht war. Und man versteht, glaube ich, jetzt auch, warum das Auto jetzt besser ist. Da hat Binotto noch kurz, bevor er das Fahrerlager verlassen hat, zu mir gesagt, das ist jetzt mal das Wichtigste. Wir müssen jetzt auf dem Teppich bleiben. Wir glauben es verstanden haben, aber das müssen wir jetzt auch noch beweisen. Deswegen wird bei Sauber auch noch ein weiteres Upgrade kommen vor der Sommerpause, wo genau das bewiesen werden muss. Wir werden also dann noch mal einen Schritt vielleicht gehen. Wenn er wieder in die richtige Richtung geht, dann weiß man, okay, jetzt haben wir eine Basis, auf der wir weiterarbeiten können. Auch wenn die nächstjährigen Autos ganz anders sind. Aber es ist egal. Es war wichtig, die Mannschaft zu trainieren, dass die Arbeitsprozesse und auch der ganze Denkansatz stimmt, weil der muss auch nächstes Jahr stimmen, egal mit welchem Auto. Und insofern war das auch für Audi ein wichtiger Schritt und ich glaube, die können froh sein, weil die größte Baustelle ist sicher Hinwil gewesen. Das haben sie gekauft. Das war ein Team, das zwar seit ewigen Zeiten gibt, das jetzt aber relativ schnell wachsen muss. Man hatte 500 Mitarbeiter, das sollen irgendwann mal 900 werden. Das Wachsen ist ein Problem. Zeigt sich auch bei Aston Martin, die sind genauso explodiert innerhalb kurzer Zeit. Also insofern kann Audi da froh sein, dass man jetzt da auf dem richtigen Weg ist. Und ja, Barcelona war mehr oder weniger der Beweis dafür, dass man da schon Schritte machen kann.
Wir hatten es gerade davon, Hülkenberg hat Hamilton auf der Strecke aus eigener Kraft überholt. Hamilton galt so als einer der neben Verstappen Barcelona-Könige. Er ist am Ende dann hinter Hülkenberg ins Ziel gekommen. Was hat denn bei dem geklemmt da am Wochenende?
Da war wieder was mit der Balance. Also am Samstag war er noch zufrieden. Das geht ja bei ihm hin und her. Und er meiner Ansicht nach, wie gesagt, baut er viel zu viel um am Auto. Am Sonntag lief es dann wieder nicht so. Er hatte auch, glaube ich, im letzten Renndrittel ein Problem mit dem Auto. Was er wollte, nicht ganz raus, was da los war. Leclerc hatte allerdings auch eins, muss man dazu sagen. Aber ich glaube, was ihn ein bisschen jetzt so langsam wurmt, ist, dass dieser Leclerc eben einfach sauschnell ist, was wir eigentlich alle wussten. Und der kennt natürlich das Team, der kennt die ganzen Abläufe und er fährt jetzt in der Regel besser als Hamilton. Und da, glaube ich, tut er sich ein bisschen schwer. Denn bei Russell war auch die meiste Zeit schneller im Qualifying, aber da ging es wirklich immer nur um ganz wenig. Und im Rennen waren die immer relativ nah beieinander. Hier ist es jetzt schon relativ deutlich zugunsten von Leclerc. Und das, glaube ich, emotional, das treibt ihn um. Vielleicht auch als Folge dessen versucht er zu viel mit dem Auto-Setup zu machen, um das zu kompensieren. Also er ist jetzt sicher mental in einer schwierigen Situation. Es wird nicht ganz einfach für Vasseur ihn da zu schützen, denn es kommt natürlich immer mehr Kritik auf. Wie gesagt, man hat ja schon das Gefühl jetzt, als er erklären musste, warum Hamilton da wieder ein schlechtes Rennen hatte, dass er ihn da schon schützt, über Gebühr schützt. Wie gesagt, er wollte ja dann gar nichts sagen zu diesem angeblichen Problem, sagen, das Hamilton hatte. Also das klingt schon so ein bisschen, hey Leute, lasst mir den jetzt in Ruhe, der muss jetzt da aufgebaut werden.
Leclerc ist ja Dritter geworden, hat sich einen extra Mediumsatz noch aufgehoben fürs Rennen, dafür so ein bisschen seinen Startplatz geopfert und hat nur einen Versuch in Q3 unternommen. Denkst du, das hat sich am Ende ausgezahlt? Kann man das sagen? Und wie gut war Ferrari insgesamt?
Na, es hat jedenfalls nicht geschadet, denn er ist ja Dritter geworden von Startplatz 7. Bei Ferrari ist halt so, sie haben immer noch dieses Problem, diese eine Runde, da kriegen sie die Reifen nicht schnell genug in das Fenster oder sie wissen teilweise gar nicht, wo das Fenster ist. Vasseur gibt es ja auch zu, er sagt, eigentlich für uns geht es eigentlich gar nicht im Moment so sehr um Upgrades, es geht darum, den Reifen besser zu verstehen und gerade auf die eine Runde verstehen sie ihn nicht so gut. Über die Renndistanz komischerweise schon. Der Ferrari ist nach dem McLaren das Auto, das mit dem Reifen am besten umgeht Und das eröffnet Ferrari natürlich gewisse Möglichkeiten strategisch. Sie müssen auch strategisch antworten, weil sie eben zu schlechte Startplätze haben. Also wenn sie jetzt nur alles gleich machen wie die anderen, hilft ihnen der tolle Reifenverschleiß nichts, weil sie erstmal vorbeikommen müssen an den anderen. Und deswegen hat man sich gesagt, so, mit dem Leclerc machen wir das jetzt mal so, 2 Medium-Reifen und dann fahren wir einmal soft, dann können wir eine ganz andere Strategie im Rennen fahren, meinetwegen lang, lang, kurz oder lang, kurz, lang, oder wie auch immer, um einfach antizyklisch zu fahren, um an den Leuten vorbeizukommen, weil Barcelona ist jetzt eigentlich auch nicht die Strecke, wo es ganz einfach ist zu überholen. Es hat im Endeffekt, man muss ihn, glaube ich, mit Russell vergleichen, ja, den er zwar in der Startrunde schon überholt hat, insofern kann man sagen, ja, okay, da war er ja schon vorbei, aber er hat sich dann sukzessive über die einzelnen Stints, und die ersten beiden waren ja auf identischen Reifen, von ihm entfernt. Ja, und insofern hatte er dann, der zweite Mediumsatz war nicht so toll, das hat er gesagt, das kann auch mal passieren, dass ein Reifensatz nicht so toll ist. Dann hat ihn aber das Safety Car irgendwo erlöst, das war ja auch für ihn gut. Er hatte natürlich dann noch genügend Soft in der Hinterhand.
Hm. Bei Mercedes, Russell ist Vierter geworden, Antonelli mit Motorschaden ausgefallen. So richtig in den Rhythmus hat man, glaube ich, jetzt immer noch nicht gefunden. Lag es am Thema Reifen nach wie vor?
Ja, lag am Thema Reifen. Also eine Runde waren wir jetzt wieder stark. Russell ist ja identische Rundenzeit mit Max Verstappen gefahren. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Im Rennen sind die Reifen wieder zu heiß geworden. Also Vorderreifen, Hinterreifen, linke Seite. Man konnte es einigermaßen eindämmen. Für die extremen Bedingungen war es eigentlich schon fast ordentlich. Aber Toto Wolff hat gesagt, wir können natürlich mit dem geschenkten Vierten lassen. Und das war es am Endeffekt, denn Verstappen wurde nach hinten durchgereicht. Nicht zufrieden sein. Also wir müssen an dieser Baustelle arbeiten. Und das ist eine Baustelle seit 3 Jahren. Und man hat sich verbessert. Wie gesagt, man glaubt, es überstanden zu haben. Und dann kam dieser Ausreißer in Jeddah. Dann kam der Ausreißer in Imola, wo es ja eine neue Hinterachse gab. Da hat man gedacht, das ist jetzt unsere Lösung. Offensichtlich war es die Lösung nicht. Man hat sie ja wieder ausgebaut von Monaco. Man ließ sie auch draußen für Barcelona. Man fuhr also wieder mit der alten Hinterachse. Toto Wolff hat dann irgendwo fast schon resignierend gesagt, ich fürchte, dieses Gebrechen ist irgendwie angeboren in unseren Autos, seitdem es diese Ground-Effect-Autos gibt. Und unter Umständen müssen sie hoffen eben auf die nächste Generation 2026. Das bremst sie halt im Rennen. Ich glaube, auf eine Runde ist das Auto nicht schlecht.
Mhm. Aston Martin, das war ja schon ein Riesenthema vor dem Rennen, weil Lance Stroll sich abgemeldet hat wegen seiner verletzten Hand. Das war noch die Schmerzenfolge quasi von 2023, von seinem Fahrradunfall. Also war Alonso ein Ein-Mann-Team und hat seine ersten Punkte geholt. Also der Fluch ist beendet, das beim Heimrennen. Aber insgesamt hat Aston Martin trotzdem die Pace gefehlt. Das hat er, glaube ich, selber auch gesagt. Das war jetzt nicht so einfach.
Im Rennen mehr als im Training. Also in der Qualifikation ist er jetzt das dritte Mal hintereinander ins Q3 gefahren. Er hat dann auch gesagt, das zeigt jetzt, das Auto hat sich schon verbessert. Vorher in Miami waren wir das schlechteste Auto. Jetzt schaffen wir es wenigstens dreimal hintereinander ins Q3. Vor allem Barcelona, was auch so eine Art Angststrecke für den Aston Martin ist, weil er auch normalerweise nicht so toll unterwegs ist in diesen langen Kurven. Aber im Rennen frisst das Auto halt nach wie vor Reifen. Und ähnliches Problem wie Mercedes, vielleicht noch ein bisschen schlimmer. Und eigentlich war er schon draußen aus der Nummer. Und der Safety Car hat ihn zurückgebracht. Er hat eben auf neue Reifen, neu waren sie ja nicht, aber sagen wir auf einen neuen Satz gesetzt. Und die Leute um ihn herum, Bortoleto, Lawson, Ocon eben nicht. Und die hatten keine Chance. Und er hat ja dann 3 Plätze gewonnen innerhalb von 6 Runden, Alonso. Das war seine Eintrittskarte in die Punkte. Zu Stroll muss man sagen, das geht nicht, was der da gemacht hat. Also er wusste ja, dass die Hand schmerzt. Das angeblich geht das schon seit 6 Wochen so. Das sind ganz offensichtlich Spätfolgen von diesem Fahrradunfall, wie du gesagt hast. Da muss man schon mal auch die Frage stellen, hat man damals das Ding nicht erzwungen, dass er sofort wieder im Auto sitzt? Er hat ja als wir das gehört haben, jeder, der schon mal ein Handgelenk gebrochen hat oder gestaucht hat, weiß, dass es eigentlich eine Pause von 5-6 Wochen bedingt. Und der fuhr ja gleich wieder Auto. Also damals hat man schon gesagt, ist das gut? Offensichtlich war es nicht gut. Jetzt hat er am Montag wieder eine Operation gehabt. Es ging diesmal nur um die rechte Hand. Ich habe die Befürchtung, dass man den versucht, wieder ins Auto zu drängen in Montreal. Also der könnte ja irgendwann mal da bleibende Schäden davontragen. Allerdings gibt es jetzt auch Gerüchte, dass er vielleicht sagt, so Leute, ich hab eh keine Lust, jetzt lasst mich bitte in Ruhe mit dem Zeug. Er war auch ziemlich sauer, er ging ja nicht zum Biegen. Er hat zwar das Auto hingestellt, ist aber abgehaut, was eigentlich eine Disqualifikation ist, weil man weiß ja nicht, was er dann dazwischen tut, bevor er sich dann wieder dort präsentiert hat bei den Fiat-Technikern. kann ja keine Ahnung, Gewicht irgendwo. Ich
bleib die Tasche.
Genau. Also das geht schon mal nicht. Und dann muss ja in der Garage also rumgeschrien haben und Sachen durch die Gegend geworfen haben. Ich glaube, der war sauer, dass man ihn da zwingt, in das Auto sich reinzusetzen. Und ich hoffe, er hat endlich mal den Mut, seinem Vater zu sagen, hey, lass mich in Frieden mit dem Blödsinn. Ich will da nicht mehr fahren. Jetzt wird es natürlich interessant, was passiert. Die haben ja zwei Ersatzpiloten. Beide sind in Le Mans, ja genau, beide sind in Le Mans im Einsatz. Drugovic für Cadillac, Van Dorn für Peugeot. Bei Drugovic ist die Vertragslage ziemlich klar. Wenn eine Formel-1-Vakanz besteht, dann muss er Formel 1 fahren. Die brauchen natürlich die Info jetzt, wenn es geht, bis Ende der Woche, weil ja dann schon auch Vortests sind in Le Mans. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass der alte Stroll vielleicht sogar den Toto Wolff fragt, ob er den Bottas da reinsetzen kann, was schade wäre, weil ich glaube, Drugovic hat es auf jeden Fall verdient. Mm. Der ist schon lange, der hat jetzt 3 Jahre da abgesessen, war immer da, fährt unheimlich viel Simulator, ist auch schon öfter dieses Auto gefahren, hat viele TPC-Tests gemacht. Also der hat es verdient, mehr als der Bottas. Jetzt kann natürlich sein, dass der Vater vielleicht hofft, also wenn es denn wirklich jetzt eine Pause gibt von seinem Sohn, na, wenn der Drugovic jetzt da gut abschneidet als junger Fahrer, dann sagen alle, was holst du da deinen Sohn wieder zurück? Beim Bottas kann man ja immer noch sagen, ja, der ist Ex-Grand Prix-Sieger. Also tut es vielleicht weniger weh, wenn der einigermaßen normal abschneidet. Also das wird jetzt sicher spannend, das Thema. Das Blöde ist halt auch noch, dass der Grand Prix von Kanada das Heimrennen für Stroll ist. Also ja, ich fürchte, der Vater wird wieder Druck machen und seinen Sohn da ins Auto zwingen, wenn es medizinisch möglich ist.
Außer er rebelliert endlich.
Ja, außer er rebelliert. Also das ist ihm wirklich zu wünschen, ja, dass er es endlich mal tut.
Ja. Wir hatten es vorhin, Hamilton bei Ferrari schwierig, Sainz bei Ferrari rausgeflogen, bei Williams gelandet. Da haben wir noch am Wochenende drüber geredet, dass er eigentlich damit eine richtig gute Wahl getroffen hat, so wie es bisher lief. Barcelona lief es jetzt doch nicht so grandios. War für Williams eine Angststrecke,
ja,
oder?
Ja, und das hat sich voll bestätigt. Also in den langgezogenen Kurven ging halt nicht viel. Albon hat es noch bis auf Startplatz 11 geschafft, was eh schon eine Sensation war. Aber der war ja dann relativ schnell schachmatt, nachdem er sich da ein paar Mal mit anderen Leuten angelegt hat auf der Strecke. Und Sainz kam von da hinten nie weg. Das Auto hatte einfach nicht den Speed. Wie gesagt, er hatte ja auch nochmal einen frischen Satz Soft für das Finale. Er kam aber da nicht richtig nach vorne, weil er einfach auch zu weit hinten war.
Wenn wir so die Rookies insgesamt anschauen, Hadjar ist da gerade richtig gut unterwegs. Der kam jetzt, glaube ich, 5-mal in Q3 und wurde im Rennen 7. Dann schauen wir uns Tsunoda dagegen an. Der wurde jetzt Letzter im Quali. Denkst du, Hadjar empfiehlt sich da gerade für höhere Aufgaben und wäre das überhaupt eine gute Idee für ihn?
Ja, also er empfiehlt sich auf jeden Fall, weil er fährt wirklich klasse, er macht keine Fehler, er ist erst 3-mal in Folge in die Punkte gefahren, qualifiziert sich, wie du gesagt hast, jetzt fast regelmäßig fürs Q3. Aber wenn ich der Hadjar wäre, ich würde sagen, Leute, schreibt mir meinen Vertrag rein, ich will für diesen blöden Red Bull nicht fahren, weil das ist ein Grab. Ja. Also es hat wirklich alle beerdigt, die neben Verstappen da in diesem Auto gefahren sind. Der Perez wird sich zu Hause kaputt lachen und sagt, hey, die Leute haben mich ausgelacht, weil ich da immer eine Sekunde oder was hinter dem bin. Das geht den anderen nicht besser. Ich meine, erstmal ist, das wissen wir alle, Max Verstappen ein Ausnahmepilot und dieses Auto ist einfach auf ihn zugeschnitten. Ja, da können Sie mir erzählen, was Sie wollen. Und es ist einfach nicht fahrbar für die anderen. Ja, und Ende. Das muss entweder Red Bull ändert das seine Taktik, das werden sie natürlich nicht machen, weil sie den Verstappen brauchen, das ist ihre Lebensversicherung. Also muss man schauen, dass man da irgendeinen reinsetzt, wo es eh egal ist. Also, aber ich würde jetzt nicht, das wäre der größte Fehler, den sie machen können, jetzt den Hadjar da reinzusetzen.
Kleiner Ausblick auf Montreal.
Ganz andere Rennstrecke, Stop and Go, nur langsame Kurven, viele Geraden und ein ganz anderer Asphalt. Also ich glaube, da werden dann wieder andere Qualitäten zählen. Wir werden also sicher wieder Verschiebungen sehen. Eigentlich hatte man letztes Jahr gesagt, da war ja eigentlich Ferrari Favorit nach dem Monaco-Sieg, aber das hat dann gar nicht funktioniert. Also die beiden Strecken sind nicht ganz miteinander vergleichbar, weil eben auch in Montreal mit viel weniger Abtrieb gefahren wird als in Monte Carlo. Und die langsamen Kurven dann eben andere langsame Kurven sind als in Monaco. Ich würde mal sagen, eigentlich wieder eine McLaren-Strecke, also noch mehr, weil ja Red Bull die schnellen Kurven fehlen. Das Auto ist normalerweise nicht so gut auf Curbs und Bodenwellen, aber Red Bull hat letztes Jahr gewonnen. War natürlich auch so ein halbes Regenrennen. Das kann jetzt auch wieder passieren in Montreal. Ich würde sagen, hinter McLaren ist die Situation relativ offen. Und gerade im Mittelfeld müssen wir uns, glaube ich, darauf freuen. Wer hat diesmal das bessere Auto, weil jetzt auch Sauber wieder mitmischt. Also da ist wirklich von Platz 5 bis Platz 10 ist ganz, ganz schwer vorherzusagen, wer da vorne ist und wer nicht.
Hm. Ja, Barcelona war jetzt wirklich ein echter Kracher, inklusive eben dem Verstappen-Manöver. Wir sind interessiert, was denkt ihr über die Strafe für Verstappen? Was denkt ihr, riskiert er da eine Sperre oder hat er sich jetzt entschuldigt, genau um das zu vermeiden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und wir melden uns danach dem Rennen in Montreal wieder. Ciao.
Servus.